Langsam, aber sicher werden wir zum Ende dieser Predigtreihe kommen. Und ich weiß nicht, ob ihr die letzten 4 oder 5 Sonntage da wart. Wenn nicht, kein Problem, die Technik macht's möglich. Ihr könnt die Predigten der letzten Wochen im Internet nochmal nachhören und tut das. Nutzt diese Gelegenheit, um an eurem Glauben zu arbeiten, Gott an eurem Glauben arbeiten zu lassen. Und wir wollen uns heute nun einen letzten Wachstumsfaktor anschauen, den Gott benutzt, um unseren Glauben wachsen zu lassen. Und das Letzte, was wir uns anschauen wollen, das ist, dass Gott besondere Schlüsselmomente in unserem Leben benutzt, um unseren Glauben wachsen zu lassen. Eigentlich jeder Moment, den wir im Leben so erleben, ist kostbar und ist besonders. Aber ich meine diese Momente, an die wir uns unser Leben lang erinnern. Wo wir heute noch wissen, was wir gefühlt haben, wo wir heute noch wissen, was wir gerochen haben in diesem ganz besonderen Moment, was wir gedacht haben in diesem ganz besonderen Moment. Ich erinnere mich an einen ganz besonderen Moment in meinem Leben und ich war ungefähr 13 oder 14 und das war der Tag, wo Jesus mich gerettet hat, wo mir ganz klar bewusst geworden ist, dass es diesen Gott gibt und dass ich vor diesem Gott eigentlich nicht bestehen kann, aber dass dieser Gott mich unendlich liebt. Und ich erinnere mich, das war auf einer Freizeit in Spanien. Und meine Eltern, die haben uns Kinder immer auf irgendwelche Freizeiten geschickt und da sind wir Kinder unseren Eltern so dankbar für. Und es war ein lauer Sommerabend. Es war richtig heiß und wir saßen am Strand unter einem Zelt. Und die kühle Luft kam von Meer und hat uns um die Ohren gepustet und es war angenehm, unter diesem Zelt offen zu sitzen und der Wind pustet. Und dieser eine Mitarbeiter, der hat an diesem Abend über das Buch des Lebens gesprochen. Über dieses Buch, wo die Menschen drinstehen, die die Ewigkeit bei Gott verbringen werden. Und er hat am Ende diese Frage gestellt: Weißt du, ob du in diesem Buch drinne stehst? Ob dein Name in diesem Buch drinsteht? Und in diesem Augenblick, obwohl ich mein ganzes Leben lang schon von solchen Sachen gehört habe, konnte ich nicht sagen, dass ich da drin stehe. Ich wusste nicht, ob ich in diesem Buch stehe. Und das hat mich irgendwie ein bisschen aufgerüttelt. Und ich blieb dann noch sitzen an diesem Abend. Und die ganzen anderen Leute, mit denen wir so da waren, die sind dann rausgegangen an den Strand oder weiß ich, was sie gemacht haben. Und dieser Mitarbeiter, der kam auf mich zu, hat sich neben mich gesetzt und wir haben zusammen gebetet. Und an diesem Abend durfte ich mich als Kind Gottes bezeichnen. Die Schuld, die ich selbst mit 13 oder 14 schon auf mein Konto geladen habe, war weg. Das ist ein Moment, an dem ich mich mein Leben lang erinnern werde. Und ich glaube, ihr habt auch solche Momente. Ihr habt auch solche ganz besonderen Schlüsselmomente in eurem Leben, an die ihr euch euer Leben lang erinnern werdet. Vielleicht ist es auch der Tag, die Stunde, die Minute, wo Jesus euch gefunden hat. Vielleicht sind das aber auch Erinnerungen wie die Hochzeit, der Hochzeitstag, ein ganz besonderer Tag. Vielleicht der Tag, an dem euer erstes Kind geboren wurde oder eure Kinder generell geboren wurden. Vielleicht ist so ein besonderer Schlüsselmoment auch gewesen, wo ihr erfolgreich nach jahrelanger harter Arbeit euer Studium abgeschlossen habt. Es gibt ganz viele, ganz besondere Schlüsselmomente, die unser Leben geprägt haben, wo wir Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Missionseinsatz, das sind auch oft solche Momente, an die wir uns unser Leben lang erinnern, weil wir dort Gott in einer Art und Weise erlebt haben, wie wir es vorher noch nicht getan haben und wie wir es auch nachher nur selten erlebt haben. Und das sind Momente, die Gott benutzt, um unseren Glauben wachsen zu lassen. Es gibt aber nicht nur positive Schlüsselmomente in unserem Leben, die Gott benutzt, um unseren Glauben wachsen zu lassen, sondern es sind meist die negativen Erlebnisse in unserem Leben, die Gott benutzt, um unseren Glauben wachsen zu lassen. Das sind dann vielleicht Momente der Krankheit, wo ihr ein Telefonat, einen Anruf vom Krankenhaus bekommt oder vom Arzt und er euch eine Diagnose stellt. Und ihr fangt an zu beten und zu beten. Und viele Leute mit euch. Und irgendwie habt ihr das Gefühl: Gott, wo bist du? Warum tust du nichts? Wo bist du, Gott? Ich habe mir das Leben eigentlich ganz anders vorgestellt. Vielleicht sind solche besonderen Schlüsselmomente aber auch eine Trennung von einem Ehepartner oder von einem Partner, die ein sehr einschneidendes Erlebnis in eurem Leben sind. Vielleicht sind solche besonderen Schlüsselmomente auch der Tag gewesen, wo euer Chef nach 25 Jahren im Unternehmen auf euch zugekommen ist und gesagt hat, eure Dienste werden nicht länger benötigt, auf Wiedersehen. Wo eine Welt für euch zusammenbricht, wo ihr vielleicht gedacht habt, ey Gott, ich habe mich hier in dieses Unternehmen eingebracht, ich habe mich hier in diese Arbeit eingebracht, ich wollte das benutzen, damit ich Menschen von dir erzähle und jetzt stehe ich einfach mit leeren Händen da. Was ist hier los? Es gibt ganz viele solcher besonderen Schlüsselmomente. Der Tod eines geliebten Menschen ist auch solch ein Moment, wo wir ins Zweifeln kommen können. Gott, wo bist du? Wieso lässt du das zu? Wieso muss das jetzt ausgerechnet mir passieren? Und es sind solche Momente, die Gott benutzt, um unseren Glauben wachsen zu lassen. In Jakobus 1, die Verse 2 und 3, da schreibt der Bruder von Jesus, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Diese besonderen Momente, obwohl sie uns so schwer fallen, benutzt Gott, um unseren Glauben wachsen zu lassen. Diese Momente sind entweder förderlich für unseren Glauben, aber sie können auch zerstörerisch für unseren Glauben sein. Und ich glaube, wir kennen alle Menschen, die vielleicht durch ähnliche Situationen gegangen sind, ähnliche Schlüsselmomente erlebt haben, wo der Glauben aber nicht gewachsen ist und nicht standhafter geworden ist, sondern wo der Glaube zerbröckelt ist. Ich lese gerade ein Buch mit dem Titel »Warum ich nicht mehr glaube«. Und ein wesentlicher Grund, weswegen Menschen nicht mehr glauben, sind solche besonderen negativen Schlüsselmomente, wo sie an sich selbst, an Menschen und vor allem an Gott verzweifeln. Und was ist es oder was hilft uns, solche Momente als förderlich für unseren Glauben zu interpretieren und nicht als zerstörerisch? Was kann uns helfen? Was macht den Unterschied? Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Wir wollen uns die Frage stellen, wenn wir in solche Momente kommen, was hilft uns, stark rauszugehen, standhaft aus diesen Situationen herauszugehen und nicht den Glauben zu verlieren? Und ich finde es so ermutigend, dass die Bibel uns so helfen möchte. Die Bibel ist so ehrlich. Und Gott ist so ehrlich. Und hier stehen so viele Geschichten drin von Menschen, die solche besonderen Schlüsselmomente erlebt haben, wo ihr Glauben ins Wanken gekommen ist, wo sie gezweifelt haben an Gott, an sich selbst, an den Menschen um sich herum. Und wir wollen uns eine Geschichte anschauen. Und ich hoffe und bete, dass sie uns hilft. Wenn wir selber gerade in solchen besonderen Momenten sind, hoffe ich und bete ich, dass diese Geschichte uns helfen wird. Wenn wir Menschen kennen, die durch solche Momente gehen, dann hoffe ich, dass sie uns ausrüstet, um diesen Menschen eine Hilfe zu sein. Mit diesen besonderen Schlüsselmomenten umzugehen, dass der Glauben wächst. Und diese Geschichte, die wir uns anschauen wollen, die steht in Matthäus 11. Und wir lesen dort von einem Mann, der in diesem Moment, wo wir das dann lesen, einen besonderen Schlüsselmoment durchmacht. Und dieser Mann, von dem wir lesen werden, das ist Johannes der Täufer. Und wir lesen aus Matthäus 11, die Verse 2 bis 6. Johannes saß im Gefängnis. Dort hörte er von den Taten des Christus. Deshalb schickte er seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete ihnen, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen. Menschen mit Aussatz werden rein, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und Armen wird die gute Nachricht verkündet. Und glückselig ist, wer sich nicht von mir abbringen lässt. Johannes der Täufer war eine ganz besondere Persönlichkeit, wird uns im Neuen Testament relativ zu Anfang vorgestellt. Und dieser Johannes, das war der Cousin von Jesus, und Gott hat diesem Johannes einen ganz besonderen Auftrag gegeben. Gott hat diesem Johannes den Auftrag gegeben, den Weg für den Retter der Menschheit vorzubereiten. Also Johannes, der war im Vollzeitdienst, könnte man sagen. Der hat sein ganzes Leben in die Sache Gottes investiert. Der hat in der Wüste gelebt, der hat keine Feste gefeiert, der hat keinen Alkohol getrunken, der hat den ganzen Tag nur Heuschrecken gefressen, der hat sich richtig aufgeopfert für das Reich Gottes. Und es ist so ein bisschen, vielleicht kann man sich vorstellen, wie Ostern und Weihnachten zusammen gewesen. In diesen Zeiten, da ist so ein bisschen ein Kribbeln in uns drinne. Die Luft, die ist angespannt, man ist voller Erwartung. Bald ist Ostern oder bald ist Weihnachten, da gibt's Geschenke. Man freut sich auf diesen Tag. Und genauso ist es damals auch gewesen. Das Volk Israel hat sich gefreut auf den Tag, wo der Retter kommt. Und dieser Johannes, der taucht da jetzt auf und der redet in einer Art und Weise von Gott, die absolut unglaublich war, die ungewöhnlich war. Seit Hunderten von Jahren hat Gott nicht mehr so geredet wie durch diesen Johannes. Und die Menschen, die dachten, jetzt geht's los, jetzt kommt Gott und wird uns von der Herrschaft der Römer befreien. Wir werden endlich von unserer Schuld befreit. Wir werden von dieser Macht der Römer befreit. Und Gott wird richtig den Römern einmal zeigen, wo hier der Hammer hängt. Also es war richtig Aufbruchstimmung in dieser Zeit. Und manche, so lesen wir in der Bibel, die haben gedacht, dass dieser Johannes genau der ist, auf den sie warten. Im Alten Testament, da wurde ganz viel darüber geschrieben, dass Gott den Weg bereiten wird, dass der Retter einmal kommen wird und alles anders sein wird. Und viele Leute, die haben geglaubt, dass dieser Johannes dieser versprochene Retter sein könnte oder müsste. Und es war eine ganz besondere Zeit. Das hat der Johannes erlebt, hautnah. Das haben die Menschen in seiner Umgebung mitbekommen. Und dann das nächste, was wir lesen, ist, dass Johannes im Gefängnis sitzt. Keine Befreiung von den Römern. Der versprochene Retter scheint immer noch nicht da zu sein. Auf einmal fangen die Leute an, sich zu fragen, was ist denn hier los? Und Johannes, der macht einen ganz besonderen Schlüsselmoment in seinem Leben durch. In diesem Gefängnis, wir wissen nicht, wie lange er in diesem Gefängnis saß, aber in diesem Gefängnis, da fängt er an nachzudenken. Eigentlich habe ich mir das mit Gott ganz anders vorgestellt. Eigentlich dachte ich, dass der Retter so und so und so und so und so sein müsste. Dass er so und so und so und so handeln würde und dann wäre alles in Ordnung. Und auf einmal sitze ich im Gefängnis. Und dieser Jesus, der von sich behauptet, dass er dieser Retter ist, der macht alle möglichen Leute gesund. Der befreit alle möglichen Leute von allen möglichen Sachen. Und ich bin sein Cousin, um Himmels Willen, und sitze im Gefängnis. Ich habe mein Leben für dich geopfert, Gott. Ich habe den ganzen Tag Heuschrecken gefressen, um mich in dein Reich zu investieren. Und jetzt sitze ich im Gefängnis. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Und ich glaube, wir kennen solche Momente, weil wir auch solche ganz besonderen Schlüsselmomente in unserem Leben erlebt haben. Und vielleicht bist du gerade in solch einem Schlüsselmoment, wo du vielleicht auch denkst, ich habe mich für Gott eingesetzt. Meine Familie, die leidet sogar darunter, weil ich mich für Gott einsetze. Und eigentlich dachte ich immer, dass Gott mich so und so belohnen müsste oder so und so behandeln müsste. Und jetzt sieht's ganz anders aus. Die Krankheit, die weicht nicht. Der Tod ist eingetroffen. Die Trennung ist doch da, obwohl ich so gekämpft habe, obwohl ich so gebetet habe. Gott, was ist hier los? Und wisst ihr, ich glaube, es ist in Ordnung, dass wir diese Fragen stellen und dass wir diese Zweifel stellen. Denn Johannes hat das getan. Und Johannes, der schickt seine Jünger, weil er selbst nicht konnte, schickt sie zu Jesus und bittet Jesus, erkläre mir. Bist du der, der kommen wird? Bist du der, der du gesagt hast, dass du bist? Bist du der, von dem ich eigentlich dachte, dass du das bist? Oder ist es ganz anders? Müssen wir auf wen anders warten? Und Jesus, der antwortet ganz anders. Ganz anders, als wir Menschen uns das vielleicht wünschen würden. Ganz anders, als wir Menschen uns das vielleicht vorstellen würden. Jesus, der sagt den Jüngern von diesem Johannes, den Freunden von Johannes, geht zurück zu Johannes. Und sagt ihm, was ihr hört und seht. Blinde, die sehen. Lahme, die gehen. Tote werden wieder aufgeweckt. Aussätzige werden reingemacht, werden geheilt. Und armen Menschen wird das Reich Gottes verkündet. Jesus gibt Johannes eine ganz andere Perspektive. Jesus, der sagt, mit anderen Worten, Johannes, schau nicht auf deine Fesseln. Schau nicht auf die Handschellen, die vielleicht sich in deine Handgelenke bohren. Schau nicht auf deine Lebensumstände, sondern schau auf das, was ich damit tue. Schau auf mich. Schau auf den Retter. Schau auf Jesus. Und schau, was Jesus in dieser Welt tut. Siehst du nicht, dass Gott auf dem Vormarsch ist? Siehst du nicht, dass das, was Gott versprochen hat, er auch tut? Er tut es vielleicht ganz anders, das mag sein. Aber schau auf das, was Jesus tut. Und das ist genau das, was Jesus auch uns mit auf den Weg gibt. In unseren besonderen Schlüsselmomenten. Da sagt Jesus auch uns, schau nicht auf deine Schmerzen. Schau nicht auf dein Leid. Sondern schau, was Jesus damit tut. Und das hört sich für unsere Ohren eigentlich falsch an. Wieso soll ich in meinem Schmerz, in meinem Leid, in dem, was mir gerade begegnet, wieso soll ich da nicht auf mich schauen? Und wieso soll ich nicht von den Leuten um mich herum erwarten, dass sie auf mich schauen? Wisst ihr, Johannes, der hat in diesem Augenblick erkannt, und Jesus hat ihm geholfen, dass es in diesem Leid, in diesem Schmerz, was dieser Johannes durchgemacht hat, dass da ein größerer Sinn drin liegt. Denn dieser Johannes der Täufer, der den Weg für Jesus bereitet hat, der musste von der Bühne verschwinden, von der Bühne der Geschichte Gottes. Johannes der Täufer war im Prinzip das Vorprogramm. Und der Retter, der stand neben der Bühne und es war Zeit für den Hauptakt. Denn es gab zu dieser damaligen Zeit keinen Raum für zwei. Es gab keinen Raum für Johannes, den manche Leute als Retter betrachteten, und für Jesus, der eigentlich der Retter ist. Und Jesus, der sagt diesem Johannes, dein Schmerz und dein Leid ist nötig und ist wichtig, damit es auf den Retter hinweist, damit es Raum gibt für den Retter. Und genauso ist es mit unserem Schmerz und mit unserem Leid und mit unseren besonderen Schlüsselmomenten. Sie deuten auf den Retter hin. Sie deuten auf den hin, der etwas in dieser Welt tut. Und das ist die größte Ehre, die größte Würde, die wir Menschen in unserem Leben erleben können. Dass Gott uns mit unserem Schmerz, mit unserem Leid und mit diesen besonderen Schlüsselmomenten eben gerade nicht in Ruhe lässt und sich nicht darum kümmert, sondern das Gegenteil. Er benutzt es für seinen Rettungsplan mit dieser Welt. Und ich sage euch ganz ehrlich, das ist eine Perspektive vom Leben, eine Perspektive von Leid und Schmerz, die ist unmenschlich. Die können wir uns nicht vorstellen. Das ist schwer. Und ich glaube, dass das der Knackpunkt ist, dass es sich an dieser Perspektive entscheidet, ob ich diese Situation, die ich erlebe, förderlich für meinen Glauben oder zerstörerisch für meinen Glauben betrachte. Das wusste Jesus, deswegen sagt er in diesem Vers 6, glückselig freuen kann sich. Glückselig ist der, der in solchen Momenten, wo er die Welt vielleicht nicht versteht, wo er vielleicht auch Gott nicht versteht, nicht von Jesus abkommt, nicht den Glauben an den Christus verliert. Gott, der benutzt unser Leid, unser Schmerz, um auf den Retter hinzuweisen, so wie er das mit Johannes getan hat. Und ich fand es interessant, bin ich drüber gestolpert, über einen Gedanken von C.S. Lewis, ein ganz besonderer und ein ganz bekannter Schriftsteller. Und der hat einmal gesagt und geschrieben, dass Gott in unseren Freuden flüstert. Da ist er leise. Dass Gott in unserem Gewissen spricht, aber in unserem Schmerz ganz laut schreit. Und diese Schmerzen sind sein Megafon, um eine taube Welt aufzuwecken. Das Leid und der Schmerz und dein besonderer Schlüsselmoment, der dich an den Rand der Verzweiflung bringt, ist eine Waffe Gottes, um diese Welt auf ihn, auf den wahren Retter aufmerksam zu machen. Und ich weiß nicht, warum Gott das so tut. Ich weiß nicht, warum wir durch solche Dinge leben müssen und wie das etwas sein kann, was andere Menschen auf den Retter hinweist. Aber ich glaube, wir haben das selber schon erlebt. Oder wir kennen Menschen, über deren Leben wir das so sagen würden, die durch ganz besondere, leidvolle Momente gegangen sind und wo wir das Gefühl hatten, wie kann er das nur? Wie kann sie das nur? Und vielleicht habt ihr Leute vor Augen, wo diese Menschen durch diese besonderen Momente gegangen sind und durch diese leidvollen Momente sind Menschen in die Gemeinde gekommen oder Gespräche über Gott wurden geschaffen. Und eine ganz besondere Person, ein ganz besonderer Schlüsselmoment einer Person, davon habe ich vor ein paar Monaten erfahren. Und zwar ein guter Freund von mir, mit dem ich in Australien auch eine Zeit war, der ist Amerikaner, ist wieder zurück nach Amerika gegangen und hat dort eine Stelle als Pastor in einer Gemeindegründung begonnen. Und er ist da nicht alleine als Pastor, sondern hat dort noch einen anderen Freund, der Dave, der Hauptpastor in dieser Gemeinde ist. Und eines Morgens ist dieser Dave, der eine Frau hat und einen kleinen Jungen, Weston heißt er, ist im Fitnessstudio. Und nach diesem Fitnessstudio kommt er nach Hause und er sieht seine Frau mit einem Ungeborenen im Bauch erschossen im Zimmer liegen. Ist jemand eingebrochen? Frühmorgens und hat seine Frau und das ungeborene Kind erschossen. Der kleine Junge liegt oben in der Krippe und weint. Und dieses Ereignis, das ist, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es sogar mitbekommen, ist in Amerika durch die Presse gegangen, ist überall bekannt geworden, was dieser Dave für eine schreckliche Zeit erleben musste. Und dieses Leid, was dieser Dave erlebt hat, war Ausschlag dafür, dass diese Gemeinde explodiert ist. Sie haben Gottesdienste gehalten, wo sie an Amanda gedacht haben. Und die Leute, die haben es von Facebook, von der Zeitung, von überall mitbekommen. Und sie sind in diese Gottesdienste gestürmt, weil sie sich nicht vorstellen konnten, warum ein Gott sowas zulassen kann. Und dieser Dave und die ganze Gemeinde, die sich so um ihn gekümmert hat in den folgenden Wochen und Monaten, die sind so zusammengewachsen. Der Glauben ist so stark geworden und so viele Menschen sind zu Jesus gekommen, weil diese eine Person, dieser Dave, seine Frau und sein ungeborenes Kind verloren hat. Das ist für uns Menschen nicht nachvollziehbar, wieso Gott sowas tut und wie aus dem größten Leid, aus dem größten Schmerz etwas geschehen kann, etwas Gutes geschehen kann. Und dieser Dave, das ist ein faszinierender Mann, wie er mit dieser schweren Situation umgeht, jetzt auch 4, 5, 6 Monate nachher. Wie er den Tod seiner Frau und seines ungeborenen Babys, wie er das benutzt, um Gott die Ehre zu geben. Und wie viele Menschen dadurch gesegnet werden. Und auch euren Schmerz und euer Leid benutzt Gott, um auf den Retter hinzuweisen, um Gott groß zu machen und um andere Menschen auf den Retter hinzuweisen. Und wisst ihr, Gott, der verlangt nicht irgendetwas von uns, was er selber nicht tut. Denn das größte Beispiel dafür ist Jesus Christus selbst. Als Jesus an diesem Kreuz hing und wo Jesus seinen ganz besonderen Schlüsselmoment erlebte, wo er gefesselt war, wo er gekreuzigt war, wo er wusste, ich leide jetzt hier, da hat er nicht auf sich geschaut, auf sein Leid, sondern wusste, dass das Leid, was ich jetzt erlebe, den Schmerz, den ich jetzt erlebe, und den Tod, den ich jetzt erlebe, erlebe ich, damit Gott groß wird und damit andere Menschen den Retter finden können. Gott verlangt von dir nichts, was er selber nicht tut. Und Jesus hat gelitten und hat seinen besonderen Schlüsselmoment erlebt, damit du gerettet sein kannst. Und Jesus hat gelitten und diese Schmerzen erlebt, damit wir einmal sagen können, ich gehe dorthin, wo es keine Schmerzen und wo es kein Leid mehr gibt. Und Jesus hat gelitten, damit das, was in der Offenbarung so wundervoll beschrieben wird, für uns einmal wahr sein wird, dass er alle Tränen abwischen wird. Dass kein Schmerz mehr da sein wird, kein Leid und der Tod nicht mehr da sein wird. Und ich sage euch, das ist nochmal, es ist eine Perspektive, die unmenschlich ist, die wir alleine nicht einnehmen können. Und ich glaube, das wissen die von euch, die durch solches besonderes Leid gegangen sind, die sich noch Jahre an diese Momente erinnern. Ihr wisst, dass es unmenschlich ist, dass wir das von uns heraus nicht schaffen, diese Perspektive einzunehmen. Und das Schöne ist, dass wir es nicht müssen. Das Schöne ist, dass wir es nicht alleine müssen, sondern dass Jesus uns hilft. Und mich begeistern diese Verse aus Hebräer 12. Viele von euch kennen sie. Und da sagt Jesus dann, oder sagt Jesus durch den, der das schreibt: Lasst uns unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich, und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Und deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, und vielleicht bist du gerade müde, vielleicht denkst du gerade, das kann nicht wahr sein. Jesus, so wie du mit mir gerade umgehst, das kann nicht wahr sein. Ich bin müde, an dich zu glauben. Ich bin müde, daran zu glauben, dass aus diesem Leid, was ich gerade erlebe, noch etwas Gutes entstehen kann. Ich bin müde. Dann wird uns Mut gemacht. Dann denkt an Jesus. Schaut auf Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Indem wir in diesen besonderen Schlüsselmomenten auf Jesus schauen, was Jesus am Kreuz für uns erlitten hat, darin liegt die Kraft. Darin liegt die Kraft, in diesen Momenten stark herauszugehen. Darin liegt die Kraft, diese Momente als förderlich für unseren Glauben und nicht als zerstörerisch für unseren Glauben zu sehen. Aus uns heraus klappt es nicht. Und wir kennen Menschen, die gescheitert sind. Schaut auf Jesus. Wenn ihr durch solche Momente im Moment geht, dann hoffe ich und bete ich, dass Jesus euch diese Perspektive geben kann, dass das Leid, was ihr gerade erlebt, diesen besonderen Schlüsselmoment, dass es etwas ist, was Gott benutzt, um auf den Retter hinzuweisen. Und das ehrt euch. Das würdigt euch. Wenn ihr Menschen in eurer Umgebung habt, die im Moment durch solche Momente gehen, dann betet doch, ob nicht ihr diejenigen sein könnt, die ihnen vielleicht ein Stückchen helfen können, diese Perspektive einzunehmen. Denn wenn wir diese Perspektive nicht einnehmen, dann wird es zerstörerisch. Eine Person, die mir geholfen hat oder die uns geholfen hat, Melanie und mir, ist der Cousin von Melanie. Der Cousin, Lukas heißt er, war vor ein paar Jahren für ein Jahr in Amerika. Und dort wurde er mit einer Diagnose konfrontiert, Krebs in der Schulter. Und es war lange Zeit nicht sicher, ob er diesen Kampf gewinnen wird, ob er den Kampf gegen diesen Krebs gewinnen wird. Und die Gemeinde, in der er dort zur Zeit war, und auch wir hier in Deutschland, wir haben gebetet für diesen Lukas. Wir haben gebetet für die Ärzte. Wir haben gebetet für die Therapien, die er durchgemacht hat. Und Gott war gnädig. Gott war gut. Und hat diesen Krebs, man hat diesen Krebs entfernen können. Und dieser Lukas ist in einer Art und Weise aus Amerika zurückgekommen, die absolut faszinierend ist. Er war, obwohl er dort mit dem Tod gerungen hat, war er nicht lebensmüde, war nicht verbittert, hat nicht an Gott gezweifelt, sondern er war genau der, der gesagt hat, durch das, was ich erlebt habe, ist Jesus groß geworden. Und ich möchte durch das, was ich erlebe und erlebt habe, dass Jesus auch weiter groß wird. Und oft hat er dieses Zeugnis gegeben, wie Jesus an seinem Leben gewirkt hat, wie Jesus groß geworden ist in seinem Leben. Auf Konferenzen hat er davon darüber geredet. Und viele Menschen wurden stark beeindruckt durch diesen jungen Mann. Und vor 2 Wochen hat er uns gesagt, dass dieser Tumor, den er hatte, gestreut hat. Und dass dieser Tumor an die Lunge gewandert ist und dass dort jetzt ein Schatten auf der Lunge ist. Dieser Lukas hat vor 2 Jahren geheiratet. Und trotzdem, obwohl er jetzt nächste Woche in Münster operiert wird, hat er dieses feste Vertrauen, Jesus wird durch das, was ich hier erlebe, geehrt. Und mein Glauben wird nicht Schiffbruch erleiden, weil ich auf diesen Jesus schaue. Und dieser junge Mann, der lebt genau das, was in Jakobus 1, Vers 2 steht. Ich lese es nochmal vor. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und dieser junge Lukas, der beweist das, dass das stimmt, was hier in diesem Wort Gottes steht. Und stellt euch mal vor, wir alle würden diese Perspektive einnehmen, wenn wir diese Schlüsselmomente erleben, wenn wir mit Leid und Schmerz konfrontiert werden und den Blick auf Jesus richten und den Blick darauf richten, dass Jesus etwas in dieser Situation für seine Herrlichkeit tut und etwas tut, damit andere Menschen auf ihn aufmerksam werden. Ich glaube, wir könnten vielen Menschen eine Hilfe sein. Denn ich glaube, dass viele Menschen, die jetzt nicht in einer Gemeinde sind, die jetzt auch nichts mit dem Glauben zu tun haben, dass die auch durch solche Situationen gehen. Und sie haben nicht diesen Anker in ihrem Leben, haben nicht diese Hoffnung in ihrem Leben. Und wenn wir ihnen durch das, was wir erlebt haben, zeigen können, dass Jesus real ist, dass Jesus gekommen ist, um zu retten und dass Jesus gut ist und dass Gott gut ist, auch wenn meine Lebensumstände das nicht sind, dann ist das ein wahres Zeugnis. Und an diesem Zeugnis, da werden die Menschen erkennen, dass dieser Jesus wahrhaftig Gottes Sohn ist, der gekommen ist, damit wir leben können, dass wir in Ewigkeit leben können. Ich mache euch Mut, dass ihr auf diesen Jesus schaut und dass ihr Menschen helft, auf diesen Jesus zu schauen.